Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen heute Abend: Keine Stierkämpfe mehr in Katalonien. Die spanische Provinz bricht mit einer spanischen Tradition. Tod eines Discount-Pioniers. Aldi-Gründer Theo Albrecht stirbt im Alter von 88 Jahren. Roter Teppich für den Junta-Chef. Indien empfängt Burmas Militärführer mit allen Ehren. Dazu ein Gespräch später in der Sendung. Dann die große Unzufriedenheit des palästinensischen Politikers Nabil Shas mit dem US-Präsidenten.
So in essence, Mr. Obama is asking for something that based on reneging on what he had promised 2 months ago only. And he is the president of the United States. And he is the man we thought would be different from Mr. Bush.
Das ist doch alles Barack, was George. Und schließlich die Bank mit dem Schutzengel. Blick hinter die Kulissen der skandalumwobenen Vatikanbank. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Roger Brendlin. Er hat den Nachrichtenüberblick.
Die spanische Region Katalonien verbietet den traditionellen Stierkampf. Das katalanische Parlament hat das Verbot mit 68 zu 55 Stimmen beschlossen. Es gilt ab übernächstem Jahr. Katalonien ist die erste Region auf dem spanischen Festland, die den umstrittenen Brauch verbietet. Zuletzt gab es dort nur noch selten Stierkämpfe. Eine große Stierkampftradition pflegen hingegen Madrid, Andalusien oder Südspanien. Auf den Kanarischen Inseln wurden Stierkämpfe schon 1991 für illegal erklärt. Theo Albrecht, einer der beiden Gründer der Discount-Kette Aldi, ist tot. Er starb nach längerer Krankheit im Alter von 88 Jahren. Die Firma verliere mit Albrecht seinen hochgeschätzten Unternehmensgründer und einen aufrichtigen Menschen, teilte Aldi mit. Der Aldi-Konzern ist heute in Europa, Nordamerika und Australien präsent, auch in der Schweiz. Die Anfänge gehen auf ein Lebensmittelgeschäft in Essen zurück, das die Brüder Theo und Karl Albrecht nach dem Zweiten Weltkrieg von ihren Eltern übernommen hatten. Nach der Massenpanik bei der Love Parade im deutschen Duisburg hat der Innenminister des Bundeslands Nordrhein-Westfalen, Ralf Jäger, einen vorläufigen Sicherheitsbericht präsentiert. Jäger kritisiert in erster Linie die Veranstalter sowie die Behörden der Stadt Duisburg. Diese würden die Verantwortung abschieben. Die Veranstalter hätten die Vorgaben ihres Sicherheitskonzeptes nicht umgesetzt. So viel sei heute schon klar, so der Innenminister. Noch abzuklären sei, weshalb die Polizei dieses Sicherheitskonzept erst am Veranstaltungstag selbst erhalten habe und auf welcher Grundlage die Stadt Duisburg die Love Parade überhaupt genehmigt habe. Beim Unglück waren am letzten Samstag 19 Menschen ums Leben gekommen, 2 weitere sind inzwischen im Spital gestorben. Rund 500 Paradenbesucher wurden verletzt. 33 Jahre nach dem Mord am deutschen Generalbundesanwalt Siegfried Buback kommt der Fall erneut vor Gericht. Die ehemalige RAF-Terroristin Verena Becker muss sich wegen Beihilfe zum Mord verantworten. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat die Anklage zugelassen, ein Termin für den Prozess steht noch nicht fest. Laut der Anklage gibt es zwar keinen Hinweis darauf, dass Verena Becker selber zu den Attentätern gehörte, allerdings wurde bei der heute 58-Jährigen die Tatwaffe gefunden. In der Europäischen Union werden 6 Sorten von gentechnisch verändertem Mais zugelassen. Das hat die EU-Kommission in Brüssel entschieden. Der Genmais darf demnach in der EU verzehrt, verarbeitet oder an Tiere verfüttert werden. Die Europäische Kommission musste in der Angelegenheit entscheiden, weil sich die EU-Agrarminister nicht auf eine gemeinsame Position einigen konnten. Mehrere EU-Mitgliedstaaten befürchten durch genmanipulierte Pflanzen Risiken für Gesundheit und Umwelt. Bei einem Flugzeugabsturz in Pakistan sind nach Behördenangaben alle 152 Insassen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich bei Regen und Nebel in einem Hügelgebiet nahe der Hauptstadt Islamabad. Weshalb das Flugzeug abstürzte, ist noch unklar. Die Maschine der privaten pakistanischen Fluggesellschaft AirBlue war auf dem Weg von Karachi nach Islamabad. In Italien hat Fiat-Chef Sergio Marchionne mit dem totalen Wegzug seiner Fabriken gedroht. Er brauche Garantien, dass Fiat in Italien rentabel produzieren könne, sagte Marchionne bei einem Treffen mit Gewerkschaftern und Regierungsvertretern. Sonst müsse die Präsenz Fiats in Italien überdacht werden. Marchionne hatte vergangene Woche angekündigt, zwei neue Fiat-Modelle nicht in Italien, sondern in Serbien zu produzieren. Dafür wurde er von Regierung und Gewerkschaften scharf kritisiert, worauf es zum heutigen Treffen kam. Mit strengeren Vorschriften für Autofahrer und Restaurants will Italien die Sicherheit auf den Straßen verbessern. Die neuen Maßnahmen treten auf den 1. August in Kraft. Wer seinen Führerschein noch keine 3 Jahre besitzt, darf sich nur noch völlig nüchtern hinters Steuer setzen. Gewöhnlich liegt die Toleranzgrenze bei 0,5 Promille. Italienische Autobahnraststätten müssen zudem Promille-Messgeräte aufstellen. Und Autofahrer, die am Steuer telefonieren oder Fußgängerstreifen nicht beachten, werden künftig strenger bestraft. Das Tötungsdelikt an einer 17-jährigen Lehrtochter im Tessin ist weitgehend geklärt. Die junge Frau aus dem Kanton Schwyz war Anfang Juni im Grenzdorf Sessa tot aufgefunden worden. Nun hat ein 17-jähriger Aargauer gestanden, das Mädchen mit einem Holzscheit erschlagen zu haben. Das Motiv sei noch nicht völlig erklärt, teilt die Aargauer Kriminalpolizei mit. Die Zürcher Privatbankengruppe EFG International hat im ersten Halbjahr 2010 einen Verlust von 800 Millionen Franken erlitten. Grund dafür sind massive Abschreiber auf Investitionen in Hedgefonds-Gesellschaften. Man habe sich entschlossen, die Bilanz auf einen Schlag zu bereinigen, sagte der Chef der Bank vor den Medien. An der Börse verlor die Aktie der EFG International heute rund 20% an Wert. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss heute bei 6.277 Punkten, leicht im Plus von 0,1%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 10.516 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 37,55 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,586. Das Wetter. Am Abend gibt es noch einige Schauer. Morgen Donnerstag ist es dann zunächst bewölkt und es fällt verbreitet teils kräftiger Regen bei 16 bis 20 Grad. Später im Nachmittag ist es dann aber länger wieder trocken. In der Romandie und im Wallis sind auch Aufhellungen möglich. Im Süden wird es morgen Nachmittag wieder sonnig bei 25 Grad. Gegen Abend sind aber nochmals Schauer möglich. Am Freitag fällt im Norden noch gebietsweise Regen. Aus Westen wird es dann zunehmend freundlicher. Im Süden bleibt es ziemlich sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag im Norden bei 20 Grad, im Süden bei rund 27 Grad.
Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Hier geht es zunächst um den Stierkampf in der parlamentarischen Arena. Das Verbot in Katalonien ist wohl auch eine Retourkutsche von Barcelona an Madrid. Weiter dann, tiefe Preise dank wenig Service und kleinem Sortiment. Das Aldi-Prinzip hat deren Gründer reich gemacht. Zum Tod von Theo Albrecht. Rohstoffhunger asiatischer Großmächte. Indien und China wetteifern um die Gunst von Burmas Militärjunta. Enttäuschung in Palästina über Barack Obama. Wo ist denn der Unterschied zum früheren US-Präsidenten George Bush, fragt man sich in Ramallah. Undurchsichtige Finanzgeschäfte mit dem Segen des Papstes. Gespräch mit Gianluigi Nuzzi über die Vatikan AG im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Die Sendung gibt es ab 19 Uhr auch für Podcast für unterwegs unter echo.drs.ch. Die spanische Provinz Katalonien will also keine Stierkämpfe mehr. Das Regionalparlament hat ein Verbot gutgeheißen, das in 1,5 Jahren in Kraft tritt. Im Norden Spaniens samt seiner Provinzhauptstadt Barcelona wird es keine Corridas mehr geben. Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind.
11 Fernsehstationen aus aller Welt verfolgten die Parlamentsdebatte in Barcelona, so viele wie noch nie seit Einführung der regionalen Selbstverwaltung vor 30 Jahren. Auch in den einheimischen Medien wurde die Stimmung von Anhängern und Gegnern der Corridas seit Monaten angeheizt. Plötzlich erhielt der Stierkampf in der öffentlichen Wahrnehmung wieder einen Stellenwert, den er in den letzten Jahrzehnten zunehmend verloren hatte. Nur gerade eine Arena, Barcelonas legendäre Monumental, wird in Katalonien noch bespielt. Vergangene Saison fanden dort gerade mal 18 Corridas statt, während es in Madrid, Sevilla oder Pamplona jedes Jahr mehrere hundert sind. Seine goldene Zeit als Massenvergnügen hatte der Stierkampf in Katalonien ohnehin in den 40er und 50er Jahren, als die forcierte Industrialisierung unter der Franco-Diktatur Hunderttausende von Zuwanderern aus Andalusien und Kastilien anzog. Seither ging das Interesse laufend zurück. Trotzdem verlor die Auseinandersetzung um die Stiere den Tierschutz schnell aus den Augen und artete in einen Stellvertreterkrieg aus zwischen katalanischen Nationalisten und Mitbürgern aus anderen Landesteilen. Stierkampfmanager José Boix spricht von einer Retourkutsche der Katalanisten, weil das Madrider Verfassungsgericht kürzlich Teile des neuen Selbstverwaltungsstatuts für Katalonien außer Kraft setzte.
La prohibición podría ser eso, ¿no? Una moneda de cambio, un premio de consolación, ¿no? Decir, bien, ustedes nos han machacado el estatut, nosotros les vamos a machacar con los toros. A los aficionados esto nos duele muchísimo.
Die Tierschützer weisen solche Vorwürfe zwar weit von sich, stützten sich im Parlament aber mehrheitlich auf die Katalanisten. Im Volk bleiben die Meinungen geteilt.
Al que le guste, que vaya, y al que no, pues nada.
Yo sigo pensando, el principal problema está en las personas que quedarán en el paro.
Estaría a favor de que hubiera pues corridas, pero que no se matara al toro.
A la larga lo que significará realmente es que se prohíba algo español.
Jedem das Seine, findet eine Frau. Andere sehen die Arbeitslosigkeit als viel größeres Problem oder wollen nur das Töten der Stiere in der Arena verbieten. Ein Rentner wehrt sich gegen die ständige Konfrontation zwischen Spaniern und Katalanen. Tatsächlich reagieren die Stierkampf-Hochburgen in anderen Teilen Spaniens entsprechend verbiestert. So wurden die Corridas in Andalusien und Neukastilien bereits als regionales Kulturgut unter gesetzlichen Schutz gestellt. Auch in Madrid ist ein solcher Vorstoß hängig. Gut möglich also, dass dem heutigen Entscheid die erhoffte Signalwirkung versagt bleibt und der Jubel der Tierschützer etwas zu früh kommt.
Theo Albrecht, der zusammen mit seinem Bruder Karl den deutschen Discounter Aldi gegründet hatte, ist tot. Weiterleben wird das Geschäftsmodell der Gebrüder Albrecht. Kleines Sortiment, ein Minimum an Service, dafür tiefe Preise. Seit 5 Jahren gibt es das auch in der Schweiz. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr zum System Aldi.
Am öffentlichen Leben teilnehmen, das gehört nicht zum System Aldi. Theo Albrecht, der Gründer von Albrecht Discount, stand selber nur einmal in der Öffentlichkeit, unfreiwillig. Er wurde 1971 entführt, 2 Wochen festgehalten und erst gegen ein Lösegeld von 7 Millionen D-Mark wieder freigelassen. Aus dieser Zeit stammt auch das einzige Interview des Aldi-Gründers.
Ich bin gesund, ich bin natürlich sehr, sehr müde, es hat mich ziemlich strapaziert.
Hatten Sie während der Zeit der Gefangenschaft daran geglaubt, dass dieser Fall gut ausgeht?
Ich habe die Hoffnung nicht untergehen lassen.
Immer und überall billiger zu sein als die Konkurrenz, das hingegen gehört zum System Aldi. Und diesem System sei Aldi all die Jahre hindurch treu geblieben, erklärt Matthias Queck, Handelsexperte bei Planet Retail in Frankfurt.
Aldi sei im Grundsatz treu geblieben, alles möglichst günstig anzubieten. Dazu gehört eben dann auch, dass man sich überwiegend auf Eigenmarken verlässt. Dazu gehört natürlich auch, dass man ein sehr begrenztes Sortiment anbietet. Denn nur so lassen sich diese Kostenvorteile generieren, um günstige Preise anbieten zu können.
Theo war für den Norden zuständig, Bruder Karl Albrecht bewirtschaftete den Süden Deutschlands. Kasse haben beide gemacht. Wie viel genau, weiß keiner. Ihr Vermögen dürfte bei über 20 Milliarden Euro liegen. Geschäftszahlen publiziert Aldi aus Prinzip nicht. Albrechts zählen zu den reichsten Familien in Deutschland. Mehr muss die Öffentlichkeit nicht wissen. Der Öffentlichkeit vor Augen geführt wurde allerdings der Erfolg des Systems Aldi. In Deutschland ist Aldi heute die Nummer 1 mit 4000 Läden. Bruder Karl exportierte das System vor 5 Jahren auch in die Schweiz. Nein, anpassen musste Aldi nichts für den Markteintritt, meint Matthias Queck.
Aldi in der Schweiz ist doch sehr ähnlich dem Konzept in Deutschland. Gut, das Preisniveau ist ein bisschen höher, das hat aber eben auch andere Gründe, aber das Konzept ist doch sehr ähnlich geblieben.
Mit diesem ewig gleichen Konzept von damals stört Aldi seither die Ruhe der traditionellen Platzhirsche im Schweizer Detailhandel von Coop und Migros. Das ist gewissermaßen die Ironie der Geschichte, denn vor 50 Jahren standen die Albrechts mit Aldi in Deutschland vor der gleichen Aufgabe wie Gottfried Dutti Duttweiler mit seiner Migros in der Schweiz.
Ja, Aldi in Deutschland in den 50er oder 60er Jahren hat schon einiges gemein mit dem Herrn Duttweiler. Ja, beide haben dafür gekämpft, niedrige Preise der breiten Bevölkerung zu bieten für ein Sortiment, das überwiegend aus Eigenmarken besteht. Also dieser demokratische Ansatz war durchaus bei beiden vorhanden.
Migros hat seine Wurzeln längst verlassen, wuchs in die Breite, weitete sein Sortiment und die Preisspanne aus, kaufte Konkurrenten wie Discounter, Denner oder andere auf. Aldi blieb beim System Aldi. Will heißen, alte Strukturen im Detailhandel aufbrechen und die etablierten Platzhirsche herausfordern.
Weiter jetzt mit Burma. International isoliertes Land in Südostasien, seit bald 50 Jahren regiert von der harten Hand einer Militärjunta. Jetzt ist der Armeechef Burmas und Juntaführer, der 78-jährige Thanh Shwe, zu einem fünftägigen Besuch nach Indien gereist und wird dort von Premier und Präsidentin mit allen Ehren empfangen. Dabei gehörte Indien vor noch nicht allzu langer Zeit zu jenen Ländern, die Burma heftig kritisierten für Menschenrechtsverletzungen und für das Fehlen jeglicher Demokratie. Woher kommt dieses neue Hofieren von Burmas Junta? Das habe ich Willi Germund gefragt. Der Journalist lebt seit vielen Jahren in Südostasien und hat sich erst letzte Woche in Burma über den Zustand des Landes informiert.
Indien ist vor allen Dingen an besseren Kontakten zu Burma interessiert, wegen den Rohstoffvorkommen. Es werden Erdgasvorkommen vor allen Dingen vor der Küste von Burma vermutet. Da hat Indien großes Interesse daran für seine expandierende Wirtschaft. Ein anderer wichtiger Beweggrund sind die Uranvorkommen. In Burma sind erst vor 2 Jahren Uranvorkommen in der Umgebung des Inle-Sees entdeckt worden. Und Indien braucht Uran eben für seine zivile Nuklearindustrie. Es hat deswegen so etwas wie eine Nukleardiplomatie begonnen und verstärkt zum Beispiel auch die Kontakte zu Namibia. Aber Burma ist deswegen auch ein sehr wichtiger potenzieller Partner für Indien.
Indien hat aber Konkurrenz. China ist am selben interessiert.
Ja, China ist seit langem ein sehr enger Partner von Burma. Das liegt vor allen Dingen daran, dass China eben auch benötigt hat während der vergangenen Jahre, um die Sanktionen zu unterlaufen, die international gegen das Land verhängt worden sind. China wiederum hat starkes Interesse an Burma wegen dem Zugang zum Indischen Ozean, dem Golf von Bengalen. Es wird im Augenblick auch eine Pipeline gebaut, um Öl von der Küste nach Yunnan zu transportieren. Das gilt als Alternative zur Malacca Street, wo bisher die größten Teile der chinesischen Erdölimporte durchtransportiert werden. Burma ist aber nicht glücklich darüber, dass es so abhängig ist von China. Es gibt also sehr starke antichinesische Tendenzen, vor allem im Norden des Landes. Und die Burmesen sind auch sehr nationalistisch, sodass die Regierung eigentlich ganz froh darüber ist, dass Indien sich jetzt eben auch annähert und diese Kontaktaufnahme da sehr willkommen ist.
Und Burma kann vielleicht deswegen den Preis hinaufschrauben, weil Indien und China interessiert sind am Land. Was will Burma denn von Indien und China?
Burma hat zunächst mal überhaupt keine Probleme, seine Gasvorkommen zu verkaufen. Im Augenblick wird schon sehr viel Gas ins Nachbarland Thailand exportiert. Hier in Bangkok würden die Lichter ausgehen, sagt man, wenn das Erdgas aus Burma nicht kommen würde. Es ist einfach für Burma eine Verbesserung der geostrategischen Situation, eine Verbesserung der Einkommenslage. Und man kann eben darüber auch, glaube ich, hier in der Region in Asien sein Gewicht vergrößern und ist natürlich froh darüber, dass man so ein Gegengewicht zum Westen mit seinen Sanktionen aufbauen kann.
In Burma sind für Ende Jahr Wahlen vorgesehen, zum ersten Mal seit 2 Jahrzehnten. Gibt das freie Wahlen?
Nein, die Wahlen sind auf keinen Fall frei, das sagen sogar die Militärs. Sie streben eine kontrollierte Demokratie an, wie Sie das nennen. Nach der Wahl wird eine Verfassung gültig sein, die auch also starken Einfluss der Militärs garantiert in der Zukunft. Die Wahlen sind auch deswegen nicht frei, weil die Militärs also so viele Beschränkungen eingeführt haben, dass die National League for Democracy von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi beschlossen hat, diese Wahl zu boykottieren. Es haben sich trotzdem mittlerweile rund 42 Parteien angemeldet, die alle sehr große Probleme, finanzielle Probleme haben. Zum Beispiel muss jeder Kandidat $500 Deposit hinterlegen, bevor er kandidieren kann. Und selbst diese Summe fällt vielen Kandidaten schwer aufzubringen.
Und ein Teil von Aung San Suu Kyis Partei möchte an den Wahlen teilnehmen, hat sich abgespalten. Das kann der Junta nur recht sein, eine gespaltene Opposition.
Es hat sich ein Teil der NLD abgespalten. Das Argument dieser Gruppierung, die nennt sich NDF, das Argument dieser Gruppierung ist, man habe 20 Jahre lang mit totaler Konfrontation nichts erreicht. Die Wahlen würden jetzt zumindest die Tür ein wenig öffnen und diese Chance wolle man nutzen. Die Militärjunta hat natürlich schon ein Interesse daran, dass möglichst viele Parteien teilnehmen, weil sie hoffen, dass sich darüber die Stimmen zersplittern werden und ihre eigenen Kandidaten von der paramilitärischen Partei USDA sozusagen überall gewinnen werden. Trotzdem im Land herrscht eine Stimmung nach langen Jahren der Militärdiktatur. Man will die Militärs loswerden. Und unter diesen Parteien, die sich angemeldet haben, gibt es einige, die man durchaus dem Oppositionsumfeld zuordnen kann. Und die sind recht optimistisch über ihre Chancen, sofern diese Wahl einigermaßen regulär läuft.
Wenn die Opposition gewinnen sollte, akzeptiert das die Junta oder wiederholen sich die Ereignisse von 1990 nach dem Wahlsieg von Aung San Suu Kyi?
Nun ja, das ist eine Frage des Ergebnisses, würde ich sagen, auf alle Fälle. Man muss davon ausgehen, dass die Militärs die Kontrolle behalten wollen. Also ein Ergebnis, dass den Militärs die Kontrolle über Burma entreißen würde, würden sie nicht akzeptieren. Das heißt, die Regierungsgegner haben im Grunde eine Strategie, die darauf hinausläuft, nicht die Mehrheit im Parlament zu gewinnen, also weniger als 50% der Sitze zu bekommen. Aber es ist ein sehr kompliziertes Bild, weil man muss unterscheiden zwischen dem Gebiet von Zentralburma, in dem eben die Burmesen leben, und den Regionen, wo ethnische Minderheiten dominieren. Da gibt es andere Parteien und da hat wahrscheinlich die Partei des Militärs wenig Chancen gegen diese Gruppen. Also es wird ein sehr konfuses Bild geben anschließend und es ist sehr schwer vorherzusagen, wie genau dieses Ergebnis ausfallen könnte.
Die Einschätzung von Willi Germund über die anstehenden Wahlen in Burma. Die nächste Station hier im Echo der Zeit ist Ramallah, Thema der Ärger der Palästinenser über Barack Obama. Und dann Rom, Thema hier die unsichtbare schützende Hand über der Vatikanbank. US-Präsident Barack Obama macht Druck auf die palästinensische Regierung. Er fordert, dass sie wieder direkt mit Israel über Frieden verhandelt. Doch die Palästinenser weigern sich, solange Jerusalem nicht auf Vorbedingungen eingehen will. Sie befürchten, Israel und den USA gehe es nur darum, dass verhandelt werde und nicht darum, den Konflikt zu lösen. Irin Meyer hat in Ramallah mit Nabil Shas gesprochen, einem Politiker, der seit Jahrzehnten in der palästinensischen Führung eine einflussreiche Stellung hat.
Das Muster ist den Palästinensern bekannt. Am Ende stehen sie in der Ecke als die Störrischen, die Unbelehrbaren. Alle wollen jetzt direkte Verhandlungen, nur sie nicht. Nabil Shas, der alte palästinensische Politiker in Ramallah, hält dies für unfair und unredlich.
This is almost like taking a snapshot instead of a film.
Ein Schnappschuss, eine Momentaufnahme wird hier präsentiert. Dabei bräuchte es einen Film, um die Dinge darzustellen, denn sie haben eine Vorgeschichte, sagt Shas. Die letzte Sequenz dieser Geschichte begann Ende Mai. Damals lancierte Präsident Obama die indirekten israelisch-palästinensischen Gespräche. Er begrenzte sie auf 4 Monate und versprach, in dieser Zeit müsse der israelische Siedlungsbau ruhen und es müssten Fortschritte erzielt werden im Bereich der Sicherheit und der Grenzen. Gestützt auf mögliche Ergebnisse werde dann entschieden, ob es zu direkten Gesprächen komme. Das gilt jetzt nicht mehr. Die Pendelmission des US-Gesandten George Mitchell soll jetzt in der Halbzeit, also bereits nach 2 Monaten, abgebrochen werden, denn sie hat nichts gebracht. Dies aber sei nicht ihre Schuld, betonen alle palästinensischen Politiker in Ramallah. Sie hätten sich ernsthaft und konstruktiv beteiligt und Mitchell mit Vorschlägen und Positionspapieren versorgt, die andere Seite aber habe sich dem Dialog schlicht verweigert. Keine einzige Antwort, kein Vorschlag von Premier Netanyahu sei in Ramallah eingetroffen, sagt Nabil Shas.
On the table he is produced nothing that is on the negotiating table of Mr. Mitchell. Mr. Netanyahu, what is your position now on land transfer? Nothing. What is your position on water?
Mitchell habe Netanyahu fragen können, was er wollte. Er erhielt keine Antwort zum Landabtausch, zum Wasserproblem, zum Status von Jerusalem. Und jetzt lasste selbst Obama das Scheitern dieser indirekten Verhandlungen den Palästinensern an und der US-Präsident, so Shas, verleugne sein eigenes Versprechen, um zu Hause einen Erfolg vorweisen zu können.
So in essence, Mr. Obama is asking for something that based on reneging on what he had promised 2 months ago only. And he is the President of the United States. And he is the man we thought would be different from Mr. Bush.
Er ist der amerikanische Präsident, dem wir so vertrauten, der so anders schien als sein Vorgänger Bush, der uns so viel versprach. Nabil Shas ist 72 Jahre alt. Er hat miterlebt, wie die Palästinenser und Israelis 19 Jahre lang direkt verhandelten. Er war in der Verhandlungsdelegation in Oslo und an der Madrider Konferenz. Er ist Mitglied des Zentralkomitees der Fatah.
We want at least to feel that what we have done in the 19 years was not thrown in the basket, that it is a starting point. You don't start from zero. We don't start from zero. The man wants to start from zero.
Es geht doch nicht, dass alles, was wir in 19 Jahren verhandelt haben, in den Abfalleimer gekippt wird. Wir können doch nicht wieder bei Null beginnen. Aber dieser Mann, so nennt Charles Netanyahu, will das allen Ernstes. Die palästinensische Regierung verlangt, dass sich Israel auf Rahmenbedingungen verpflichtet, zum Beispiel den Siedlungsstopp. Dies ist im internationalen Friedensplan der Roadmap festgeschrieben, Israel hat sie akzeptiert. Trotzdem nennt Premier Netanyahu die Forderung der Palästinenser inakzeptable Vorbedingungen für direkte Gespräche. Und er verkünde öffentlich, dass er über die Kernfragen des Konflikts gar nicht verhandeln wolle, sagt Nabil Shas. Was soll das, fragt der palästinensische Politiker. Gespräche nur der Form halber, nirgend Substanz? Die israelische Zeitung Haaretz meldete gestern, Obama habe der Regierung in Ramallah gedroht, er werde sich nicht mehr für einen palästinensischen Staat einsetzen, wenn sie nicht sehr bald an den Verhandlungstisch zurückkehre. Nabil Shas bestätigt im Gespräch diese Drohung aus Washington.
They said worse. That we will be very busy. I mean, if you don't go to negotiations, we will be very busy with other things.
Sie werde sehr, sehr beschäftigt sein mit anderen Dingen, ließ die US-Regierung laut Charles die palästinensische Führung wissen. Weniger diplomatisch ausgedrückt heißt dies, entweder ihr spurt oder ihr werdet ignoriert.
Der Vatikan hat eine eigene Bank, das Istituto per le Opere di Religione. Jetzt sorgt das IOR einmal mehr für negative Schlagzeilen. Korrupte Geschäftemacher sollen Konten der Vatikanbank für illegale Tätigkeiten genutzt haben. Die Römer Staatsanwaltschaft ermittelt wegen schwarzer Kassen für den Bau von Windturbinen auf Sardinien oder Bauaufträgen rund um den G8-Gipfel in Italien im vergangenen Jahr. Wie ist es möglich, dass die Vatikanbank, die eigentlich religiöse Einrichtungen finanzieren sollte, derart in Skandale verwickelt ist? Italien-Korrespondent Massimo Agostinis hat Gianluigi Nuzzi getroffen. Nuzzi hat vor kurzem das Buch «Vatikan AG» publiziert, das erste kritische Buch über das IOR, das vom Vatikan nicht auf den Index gesetzt wurde.
È stata sempre una banca che non ha mai avuto relazioni di trasparenza con.
Die Vatikanbank IOR hat noch nie international geltende Transparenzvorschriften eingehalten, weder jene Italiens noch jene der Europäischen Union. Man kann deshalb sagen, das IOR ist eine Offshore-Bank, ein Finanzinstitut also, das Gelder auch aus dubiosen Quellen, ohne mit der Wimper zu zucken, annimmt, da interne Kontrollen wie in der normalen Bankenwelt praktisch völlig fehlen.
Quindi una banca che potremmo definire una banca offshore?
Nuzzi weiß, wovon er spricht. Seiner Zeitung, einem bürgerlich-konservativen Blatt, wurde 2007 ein Koffer voller Dokumente aus den Kellern der Vatikanbank IOR übergeben. Gesammelt hatte diese Unterlagen Renato Dardozzi, Beauftragter von Papst Wojtyla, die Finanzskandale der 70er Jahre zu untersuchen. Dardozzi hatte Zugang zu allen Dokumenten und er genoss das Vertrauen des Papstes. Jeden Freitag aßen sie zusammen, um über das IOR zu diskutieren. Während ähnliche Banken wie das IOR, aber mit Sitz in Steuerparadiesen, aber auch seriösere Geldinstitute wie in der Schweiz und Liechtenstein unter internationalem Druck die Kontrolle ihrer Geldflüsse verschärfen mussten, blieb das IOR bis zum heutigen Tag merkwürdigerweise unangetastet, quasi so, als ob jemand seine schützende Hand darüber hielte. Für Nuzzi kein Zufall. Papst Wojtyla und der Vatikan waren in den 70er und 80er Jahren sehr wichtig im Kampf des Westens gegen den Kommunismus in Osteuropa. Die IOR-Bank diente in dieser Zeit als Finanzdrehscheibe für die verschiedensten Geheimdienste, um die antikommunistischen Kräfte im Osten, meist in kirchlichen Kreisen, zu finanzieren. Spuren dieser Gelder, namentlich aus den USA, Italien und Deutschland, finden sich heute noch in den Büchern des IOR. Das ist der Hintergrund, weshalb das IOR bis heute als praktisch einzige Offshore-Bank der Welt nicht unter Druck geraten ist. Das IOR war von den Geheimdiensten nicht nur für antikommunistische Aktionen in Osteuropa benutzt worden, auch die Finanzierung des Antikommunismus in Italien lief über die Vatikanbank.
E questo conto viene intestato a una inesistente fondazione cardinale Francis Spellman.
Beim IOR wurde kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ein Konto auf den Namen einer inexistenten Stiftung namens Cardinal Francis Spellman eingerichtet. Laut US-Historikern lief darüber die geheime Finanzierung des Wahlkampfs der Democrazia Cristiana durch die CIA. Es galt damals, die DC zu stärken, um so einen Sieg der Kommunisten an der Urne zu verhindern.
Per evitare che il Partito Comunista Italiano vincesse le elezioni.
Doch das IOR diente nicht nur antikommunistischen Aktionen. Es arbeitete in den 70er Jahren auch mit der Mafia zusammen und wusch deren Gelder. Triebfeder hier sei keine Ideologie gewesen, sagt Nuzzi, sondern schlichter Wille, Geld zu verdienen. Als der italienische Staat in den 70er Jahren beschloss, auf Aktienbesitz eine Steuer zu erheben, ließ das IOR seine Bestände außer Landes schaffen, mit Hilfe des Bankiers der US-Mafia Michele Sindona. Nachdem auch dieser Skandal aufgeflogen war, musste Papst Wojtyla ein Signal setzen, denn das IOR ist juristisch den Päpsten direkt unterstellt. 1989 entfernte er die alte Führungsklicke des IOR, ersetzte sie durch neue Köpfe und schwor feierlich, solche Skandale dürfen nie mehr passieren. Nuzzis nüchterner Kommentar dazu. Das Archiv von der Dozzi, das ich auswerten konnte, sagt, dass diese Erklärung von Wojtyla 1989 scheinheilig war. Denn aus den Akten geht hervor, dass es praktisch in gleichem Stil weiterging und weitergeht bis in unsere Tage. Erst kürzlich erklärte Angelo Balducci, einer der Hauptverdächtigen in einem neuen großen Korruptionsfall rund um Bauaufträge für den G8-Gipfel von vergangenem Jahr in Italien, er unterhalte beim IOR ein Konto. Dies, obwohl das IOR eigentlich nur Konti von Angestellten des Vatikans und kirchlichen Organisationen führt. Italienische Ermittler haben nun keinen Zugriff auf Balduccis Konto. Der Vatikan hat noch nie einem Rechtshilfegesuch entsprochen. Weshalb aber haben es all die Päpste der letzten Jahrzehnte zugelassen, dass ihre Bank immer wieder in Skandale verwickelt wird? Gianluigi Nuzzi.
Un ricatto dura tutta la vita.
Die Bank hat sich für dunkle Geschäfte während des Kalten Krieges einspannen lassen, Mafia-Geschäfte betrieben, schwarze Konti geführt und das alles während Jahrzehnten in großem Stil. Bis heute. Über den größten Teil wissen wir gar nichts. Diese Bank kann gar nicht aussteigen. Sie ist erpressbar wegen all ihrer dunklen und unappetitlichen Geschichten. Und weil sie erpressbar ist, muss sie sich immer wieder für neue dunkle Geschäfte hergeben.
Un ricatto non cessa, perché custodisce un segreto.
Der italienische Journalist Gianluigi Nuzzi im Beitrag von Massimo Agostinis. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Marcel Jecke, für die Nachrichten Thomas Akola, am Mikrofon war Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.